Wir möchten Sie heute zu einem ganz besonderen Podcast begrüßen und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie selbst sowas als direkt Betroffener oder auch als Beteiligter in der Form nicht erleben. Wenn Sie es doch erleben, dann hoffe ich, dass Sie diesen Podcast sehr gut gehört haben und anschließend nochmal alle Szenarien überdenken und genau überprüfen, ob Sie für diesen Fall gut vorbereitet sind. Ich mache jetzt mittlerweile seit über 30 Jahren ja Beratung von vorwiegend mittelständischen Unternehmen und ich kann jetzt aus meiner langjährigen Erfahrung viele Beispiele erzählen, wo genau so etwas passiert ist, nämlich dass ein Unternehmer oder eine Führungskraft von heute auf morgen durch einen Schicksalsschlag, durch gesundheitliche Thematiken oder sonstige Dinge auf einmal ausfällt. Ein Tag X. Und was passiert dann? Was muss ich vorher bedacht haben, dass mein Unternehmen handlungsfähig bleibt und dass auch die, die für mich in die Bresche springen müssen, auch wirklich handeln können? Von daher wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz wachen Geist heute bei Erik Spielmann, der zu diesem Thema Ihnen wirklich ganz, ganz viel tolle Tipps und tolle Inhalte liefert. Nehmen Sie viel mit und seien Sie ganz wach.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Damit sind wir bei Erik Spielmann von der Westprüfung, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen möchte mit seinem Vortrag Was passiert am Tag X?
Ja, vielen Dank für die kleine Einführung. Was passiert am Tag X? Das ist jetzt eine unheimlich spannende Frage, hören Sie sehr gut zu nachmittags. Ich bin es auch selten gewohnt, als Anwalt so viel Applaus zu bekommen, wenn ich irgendwo auftrete. Das ist immer so ein bisschen, zumindest bei der Gegenseite, sehr verhalten. Aber ich möchte Ihnen da wirklich ein paar ganz wichtige Dinge mitgeben und vielleicht denken Sie über das eine oder andere nach den Vortragungen ein bisschen anders nach, letztendlich. Zu meiner Person, der Mann hat sich schon vorgestellt. Wir arbeiten schon auch lange zusammen. Erik Spielmann, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner bei der Westprüfung, GmbH & Co. KG und bei der Anwaltssozietät. Das sind, letztlich ist es das gleiche Unternehmen, aber rechtlich getrennt, weil die Rechtsberatung halt eben der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nicht ausgeübt werden darf. Wir machen Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung aus einer Hand. Und wenn ich an das Thema heute so denke, dann würde ich mich vielleicht bezeichnen als Spezialist gegen Unternehmenskrisen, nicht für Unternehmenskrisen, gegen Unternehmenskrisen, weil ich zum einen berate, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, was man vielleicht noch tun kann, und zum anderen, und das ist das, was ich viel lieber mache, im Vorfeld berate, wie man sich aufstellt, was man vielleicht tun kann, welche Szenarien eintreten können und es gibt da ganz viele unterschiedliche Fälle, die man bedenken muss. Das hängt natürlich immer ab von Gesellschaftsstrukturen, von Geschäftsführungsstrukturen und so weiter. Komme ich aber gleich noch ein bisschen dazu. Ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet, möchte aber eigentlich viel mehr rund um den Vortrag dann auch ein bisschen was zu dem Thema sagen letztendlich. Das sind so die Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Es gibt ein paar Szenarien, an denen ich mich vielleicht langhangeln will und Ihnen da das eine oder andere so ein bisschen näher bringen möchte. Ja, Geschäftsführer von der GmbH, jetzt könnte man denken, eigentlich funktioniert eine Gesellschaft ganz von selbst. Ja, da gibt es genug Mitarbeiter, die wissen alle, was sie zu machen haben. Und der Geschäftsführer, okay, der ist halt auch da, irgendeiner muss die Verantwortung tragen. Aber das ist natürlich nicht so. Ein Geschäftsführer, der hat ganz, ganz viele Aufgaben im Rahmen der Vertretung der Gesellschaft. Er ist letztendlich der ihn nach außen vertritt. Geschäftsführung ist ja das Thema, ich regle die Geschäfte im Inneren, ich kümmere mich um die Verwaltung der Gesellschaft, die Vertretung ist die Stellung nach außen. Ja. Und da ist es halt eben so schon die Frage, wie viele Geschäftsführer habe ich? Ist es einer oder sind es zwei? Ja. Jetzt kann ich sagen, na gut, wenn ich zwei Geschäftsführer habe, wenn einer ausfällt, habe ich immer noch einen. Das ist halt so ein bisschen die Frage, bin ich so gestrickt, dass ich gerne Gesamtvertretungsberechtigung habe, das heißt zwei Geschäftsführer verantworten alle Geschäfte, oder bin ich jemand, der Einzelgeschäftsführung mag? Bei zwei Geschäftsführern kann ich einen, vielleicht einen Fremdgeschäftsführer, mit einer Gesamtvertretungsbefugnis ausgestatten. Der handelt dann eben nur mit mir selber als Gesellschafter, Geschäftsführer. Nur wenn einer wegfällt, es bleibt nur noch ein Geschäftsführer übrig, dann kann der immer alleine handeln. Der kann jedes Geschäft machen, der ist im Verhältnis vielleicht beschränkt, aber nach außen hin vertritt er die Gesellschaft uneingeschränkt. Ja. Und dann ist es halt auch so, es gibt Dinge, die kann der Geschäftsführer nur selber machen. Ja. Das geht zum Beispiel darum, Einladung zur Gesellschafterversammlung. Wenn ich dann im Gesellschaftsvertrag nichts geregelt habe, und da komme ich jetzt auch nachher nochmal dazu, dann lädt der Geschäftsführer zur Gesellschafterversammlung ein. Und wenn der einzige Gesellschafter wegfällt, stellt sich schon die Frage, was passiert. Aber der Geschäftsführer unterschreibt auch den Jahresabschluss. Und der Jahresabschluss muss von allen Geschäftsführern unterschrieben werden. Gut, wenn man drei hat, könnte man auch den zwei reichen, aber alle müssen unterschreiben. Das ist nicht ganz so dramatisch, wenn ich nicht prüfungspflichtig bin. Wenn ich eine prüfungspflichtige Gesellschaft habe, und der eine von, oder andere von Ihnen wird das sein, dann wird der Prüfer natürlich prüfen, ob der Anhang oder der Jahresabschluss von allen Geschäftsführern unterschrieben wird. Und wenn da einer ausgefallen ist, weil er im Koma liegt, weil er eben direkt nicht unterschreiben kann, dann wird das Thema im Prüfungsbericht sein, da wird im Prüfungsbericht darüber berichtet werden. Und die Prüfungsberichte gehen zu Banken, die gehen vielleicht an die Kreditreform, was auch immer, die werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Also das ist schon eine wesentliche Einschränkung im Prüfungsbericht. Ob das eine Versagung ist, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber das ist natürlich ein ganz großer Nachteil. Und so sind halt hier ganz viele andere Punkte auch, die der Geschäftsführer noch machen kann. Auch die Anmeldung zum Handelsregister, kann man sich die Frage stellen, ja, was ist das? Der meldet sich irgendwann als Geschäftsführer an, fertig. Aber was ist, wenn Sie Prokuristen abberufen haben? Das muss der Geschäftsführer anmelden. Ansonsten steht der Prokurist nach wie vor im Handelsregister drin und kann theoretisch, da gibt es den Vertrauensbonus aus dem Handelsregister, kann theoretisch Geschäfte für die Gesellschaft abschließen. Wenn ein neuer Prokurist bestellt wird, muss der zum Handelsregister angemeldet werden. Ja, und was machen Sie, wenn der einzige Geschäftsführer wegfällt? Irgendjemand muss den ja auch vielleicht abmelden oder sich selber neu als Geschäftsführer anmelden. Das sind alles so die Themen, um die es geht. Und deshalb auch gleich jetzt zu den Szenarien, die es so gibt. Da gibt es hier den Alleingeschäftsführer, ja, der hat einen schweren Autounfall und der ist arbeitsunfähig. Also arbeitsunfähig in dem Sinn, nicht, dass er noch hier aus dem Krankenbett so ein bisschen telefonieren kann oder ab und zu die Unterschriftsmappe vorbeigebracht bekommt, sondern der ist tatsächlich nicht verfügbar. Der liegt im Koma zum Beispiel. Ja? So. Die Gesellschaft ist erstmal handlungsunfähig und führungslos, weil die ganzen Aufgaben, die der Geschäftsführer hat, die kann niemand anders übernehmen, die muss er schon erstmal persönlich übernehmen. Das geht eine ganze Zeit lang gut, wenn die Firma ordentlich aufgestellt ist, es gibt eine Aufgabenmatrix von dem Geschäftsführer, es ist klar, wer welche Aufgaben übernimmt, so ein Tagesgeschäft, dann geht das schon noch gut. Aber in dem Moment, wo halt der Jahresabschluss ansteht, wo Steuererklärungen unterschrieben werden müssen, wo vielleicht eine Betriebsprüfung kommt, wer führt Verhandlungen mit dem Betriebsprüfer, das sind alles Dinge, da ist der Geschäftsführer gefordert und je nach Größe der Gesellschaft ist auch immer derjenige, bei dem die Fäden dann zusammenlaufen. Ja. Natürlich, der ein oder andere von Ihnen kennt die Regelung, wenn es eben keinen Geschäftsführer gibt, da wird halt ein Notgeschäftsführer bestellt. Das ist aber nicht so einfach. Also die Gerichte machen da nur sehr, sehr, sehr zurückhaltend von Gebrauch, weil in der Regel gesagt wird, die Gesellschafter sollen sich mal einigen und neuen Geschäftsführer bestellen. Und bevor wir hier irgendwie tätig werden, muss das schon sehr, sehr viel passieren. Dann muss es schon wirklich brennen und dann kommt es zu einer Bestellung. Es ist aber so, wenn ich zwei Gesellschafter habe, und das ist das Thema, wie sind sie aufgestellt, wie sind die Gesellschafterstrukturen bei uns. Sie haben zwei Gesellschafter mit 50%, wenn die sich nicht einigen, dann wird kein Geschäftsführer bestellt werden können. Ja? Wenn jeder seinen Mann durchbringen will, also dann kann man sich schon mal auch gegenseitig blockieren. So. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt hinzu für Gesellschafter. Also wenn der Geschäftsführer ausfällt, dann werden zum Beispiel Gerichtsklagen, vielleicht eine Arbeitsgerichtsklage, die wird dann eben an die Gesellschaft dazugestellt. Also Dinge, die an die Gesellschaft gehen, dann kann die Gesellschaft noch von dem Gesellschafter vertreten werden, der kann die aber nicht mehr aktiv vertreten in dem Prozess zum Beispiel. Ja, was kann passieren? Klar, Kunden kann man verlieren, man kann vielleicht wichtige Verträge nicht abschließen, man hat einen Mietvertrag vorbereitet über ein neues Firmengebäude, man hat einen neuen Kunden aufgetan, mit dem man einen Vertrag schließen will. Es gibt die finanziellen Risiken, was ist mit Zahlungen, wenn der Geschäftsführer ausfällt, was ist, wer hat Bankvollmacht, diese ganzen Themen, die sind zu berücksichtigen. Möglicherweise schlittert eine Gesellschaft in eine Zahlungsunfähigkeit rein, weil keiner so richtig weiß, was zu tun ist. Dann wird der Gesellschafter insolvenzantragspflichtig. Wenn er das nicht macht, dann hilft ihm auch die Haftungsbeschränkung von der GmbH nicht, weil er hat eine direkte Pflicht verletzt. Also er muss da auch an sich selber denken und hier über Haftungsrisiken nachdenken. Ja. Was kann man tun? Man kann natürlich einen neuen Geschäftsführer bestellen, ja klar, hatte ich eben schon davon geredet, und mit dem Notgeschäftsführer entsprechend auch. Aber man kann, und das ist eine wirklich wirksame, sehr gute Maßnahme, man kann stellvertretenden Geschäftsführer bestellen. Hier, der Rudi hatte gerade von dem Co-Geschäftsführer gesprochen. Die Regelung findet sich sogar im GmbH-Gesetz, die kennt fast keiner, man könnte jetzt ergänzen, einen zweiten Geschäftsführer bestellen, der dann tätig wird, wenn der eine Geschäftsführer eben ausfällt. Der kann für den Fall bestellt werden und dann auch erst in Erscheinung treten, wenn der Fall eingetreten ist. Der wird dann eben Geschäftsführer und kann sich selber als Geschäftsführer die Anmeldung zum Handelsregister vornehmen. Und in dem Moment ist die Gesellschaft natürlich wieder direkt und umfänglich handlungsfähig. Wenn es ein überschaubarer Zeitraum ist, man kann natürlich auch mit Vollmachten arbeiten. Man kann Handelsvollmachten, eine Generalvollmacht verteilen. Man könnte in der Personalabteilung Vollmachten geben, Mitarbeitern entsprechend neue Verträge anzubieten, Verträge unterschreiben und so weiter. Und ein Königsweg dazu ist natürlich, und das haben auch viele, eine Prokura rechtzeitig zu erteilen. Ja. Um eben Aufgaben, die in der Gesellschaft anfallen, an Prokuristen zu übertragen. Und der Prokurist ist vom Gesetz her ermächtigt, alle gewöhnlichen Geschäfte, die so der Geschäftsbetrieb mit sich bringt, auch ausführen zu dürfen. Ja? Man kann diese Prokura, die kann man im Außenverhältnis auch nicht einschränken, also ein Prokurist dürfte auch Immobilien verkaufen zum Beispiel. Man kann die Prokura im Innenverhältnis einschränken. Man kann es als Einzelprokura gestalten, dann kann der Prokurist allein handeln. Man kann es als Gesamtprokura machen. Dann ist es so, wenn man zweiten Prokuristen hat, kann man vorsehen, dass die zusammen handeln oder dass die, wenn die größere Geschäfte abschließen, die Gesellschaft vielleicht für mehrere Jahre verpflichten oder binden, dass sie nur zusammen handeln können. Man kann den Prokuristen auch bei einer Gesamtprokura an die Zustimmung von dem Geschäftsführer binden. Nur Achtung, wenn es den Geschäftsführer nicht mehr gibt, ist der Gesamtprokurist auch nicht mehr handlungsfähig. Ja? Der kann dann nämlich nichts mehr tun, weil er alleine nicht entscheiden kann. Ja? Wie kann so eine Prokura-Bestellung aussehen? Ich habe hier mal ein Muster einfach mitgebracht und das hier ist hier, Laserpointer, weiß ich nicht. Also der kriegt eine bestimmte interne Vorgabe, was er machen kann und was er nicht machen kann. Und wenn halt die geschäftlichen Maßnahmen abweichen von dem, was er an Befugnis eingeräumt bekommen hat, dann steht hier zum Beispiel auch, da braucht er die Zustimmung des Geschäftsführers. Also auch da hilft eine Prokura. Und das heißt, wenn ich eine Prokura einrichte, muss ich selber überlegen, hilft mir die im Notfall weiter oder hilft mir die nur in guten Zeiten weiter. Ja? Und man kann hier Beträge definieren, ob jemand bankverbindlich eingehen kann oder so. Das kann man individuell zuschneiden und entsprechend dann auch umsetzen. Daneben Notfallordner. Also eigentlich soll das selbstverständlich sein, wo finden Sie denn wenn der Geschäftsführer ausfällt, den Gesellschaftsvertrag. Wo sind wesentliche Beschlüsse der Gesellschafterversammlung? Sind die digital abgelehnt? Wer hat das Kennwort dafür? Was gibt es für wichtige Verträge für den Betrieb? Ich hatte mal einen Fall, da musste eine Option ausgeübt werden, um den Mietvertrag für die Geschäftsräume 10 Jahre zu verlängern. Das ist dann leider verpasst worden. Und die Gesellschaft musste dann, nachdem sich der Vertrag um ein Jahr dann noch verlängert hat, leider ausziehen. Er hätte lieber gern die Geschäftsräume weitergemietet, aber die Frist war versäumt. Konnte auch niemand machen, wusste keiner. Was ist mit Vollmachten? Offene Aufträge. Das sind Dinge, die müssen alle sicher aufbewahrt werden, aber auch auffindbar sein. Versicherungsunterlagen. Wer hat Kennwörter für die EDV? Sorgen Sie dafür, dass das alles im Zugriff ist und dass man weiß, wo sich das findet. Herr Schmaler hat das heute Morgen gesagt, der Mitgesellschafter von mir wäre heute auch gern da gewesen, der muss sich auch kurzfristig eine Operation unterziehen, meist in der Binder und hat auch alles gut geklappt. Aber auch bei uns gab es Aufgabenmatrizen, dank des Strategieprozesses, jeder wusste, was er tun muss, jeder wusste, was er für Aufgaben übernehmen muss und das hat ganz gut geklappt. Ja, schwieriger wird es dann noch, wenn wir einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer haben und der eben ausfällt. Und er liegt im Koma dann, ist nicht verfügbar, kann nichts tun und dann ist es natürlich so, einmal kann die Gesellschaft nicht mehr vom Gesellschafter vertreten werden, wenn zum Beispiel Gerichtsurteile zugestellt werden oder sonstiges. Durch den Ausfall des alleinigen Gesellschafters, da können auch keine Gesellschafterbeschlüsse mehr gefasst werden. Ja. Wer kann jetzt für den Gesellschafter handeln? Da stellt sich die große Frage. An sich ist die Gesellschaft führungs- und orientierungslos und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ja. Was kann man machen? Also das wäre vielleicht so ein Fall, wo ein Notgeschäftsführer bestellt wird. Der könnte natürlich dann eine Gesellschafterversammlung einberufen, aber der soll da abstimmen. Also es gibt ja keinen. Also, Sie können keine Gesellschaft, Sie können keinen Jahresabschluss feststellen, Sie können keine Gewinnverwendung beschließen, Sie können keine Entlastung von dem Geschäftsführer beschließen, Sie können letztlich das Geschäft irgendwie weiter betreiben, aber ansonsten ist da ohne Vorsorgemaßnahmen wirklich eine ganz brenzliche Situation und es ist halt eben dann so, wie kann ich dagegen handeln, wie kann ich mich dagegen vorsehen? Okay, wir haben schon von dem stellvertretenden Geschäftsführer gesprochen oder ich muss vorher halt eben zwei haben. Ich kann natürlich wieder mit Handlungsvollmachten für bestimmte Geschäfte arbeiten, ich kann den Vertrieb entsprechend mit ausstatten. Ich kann die Mitarbeiter mit Vertrauen entsprechend für ihre Tätigkeit ausstatten, ich kann denen Verantwortung übertragen, alles Themen, über die wir heute Morgen auch schon geredet haben, die natürlich generell für das Geschäft gut sind, aber gerade auch in diesen Phasen ja, unheimlich wichtig für die Gesellschaft sind. Ja, und dann ist es halt so, wenn ich den Gesellschaftsvertrag vorausschauend genug gestalte, und mit dem Gesellschaftsvertrag ist es so ein bisschen wie mit dem Ehevertrag. Wenn Sie einen Ehevertrag haben, Sie kriegen keinen Stress mit dem Partner, dann werden Sie auch nie reinschauen. Aber in dem Moment, wo es Stress gibt, dann werden Sie in den Ehevertrag nachschauen, was genau geregelt ist. Ja? Und genauso ist es beim Gesellschaftsvertrag auch. Sie schauen da nicht rein, die Gesellschaft läuft und in den meisten Fällen passiert auch nichts. Aber in dem Moment, wo diese kritische Situation eintritt, da muss der Gesellschaftsvertrag ganz sattelfest sein. Da müssen Regelungen drinstehen, damit Sie handlungsfähig bleiben und tatsächlich diese Krise nicht zum Untergang der Gesellschaft führt. Ja. Und deshalb, und ich komme gleich nochmal zu dem Gesellschaftsvertrag, ich habe ein paar praktische Beispiele auch dazu mitgebracht. Szenario 3, da ist der Geschäftsführer und der ist gleichzeitig auch Mehrheitsgesellschafter. Ja, wir haben es jetzt mit zwei Gesellschaftern zu tun. Das muss nicht so sein, aber zwei Gesellschafter sind oft vielleicht auch unterschiedlicher Meinung. Gut, wenn der eine Mehrheitsgesellschafter ist, hat er in der Regel für das Tagesgeschäft, für die operativen Dinge auch die Stimmenmehrheit, wenn es um Entscheidungen geht. Wenn es um grundlegende Entscheidungen geht, wie Liquidation oder Verschmelzung oder solche Sachen, das wird meistens einstimmig entschieden. Aber auch hier, zunächst ist die Gesellschaft mal führungslos und handlungsunfähig. Gut, die Passivvertretung, das funktioniert noch. Der Minderheitsgesellschafter kann auch Urteile zugestellt bekommen. An diese Zustellung könnten sich auch Rechtsmittelfristen knüpfen. Das heißt, will ich eine Berufung einlegen, ja, will ich vielleicht nochmal in die nächste Instanz gehen, wie entscheide ich mich da? Und es ist so, der Minderheitsgesellschafter, der kann halt eben Beschlüsse fassen, und zwar zunächst mal nach den gesetzlichen Regelungen, wie er das tatsächlich will. Es ist nämlich so, laut Gesetz, ein Geschäftsführer wird bestellt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Gesellschaft. So. In der Regel steht in Gesellschaftsverträgen drin, die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch den Geschäftsführer oder einen Gesellschafter. Die gesetzliche Regelung ist der Geschäftsführer, jetzt kann auch ein Gesellschafter einberufen. Das heißt, der Minderheitsgesellschafter beruft ein. Und dann wird natürlich immer oft noch geregelt, naja, wenn nicht irgendwie 75% oder 80% aller Stimmen anwesend sind, dann kann die Gesellschafterversammlung nicht entscheiden. Da muss eine zweite einberufen werden, die aber dann immer entscheidungsbefugt ist. Das heißt, in der zweiten Gesellschafterversammlung, die einberufen wird, sitzt der Minderheitsgesellschafter alleine, hat 100% der abgegebenen Stimmen und kann praktisch entscheiden, was er will. Ja? Wenn sie sich einig sind, dann ist das auch kein Problem, wenn es vielleicht Stress gegeben hat, wenn die Frage ist, in welche Richtung Unternehmen steuern soll, dann ist das vielleicht schon ein anderes Thema. Ja? Das heißt, der Minderheitsgesellschafter hat jetzt das Sagen, der kann seinen eigenen Geschäftsführer installieren, der kann ohne Rücksicht auf die Mehrheitsgesellschafter hier entscheiden. Was können wir machen? Ja, auch hier könnte ein stellvertretender Geschäftsführer erstmal bestellt werden. Vielleicht kann in so einem Fall jeder Gesellschafter seinen eigenen Geschäftsführer bestellen. Wir haben natürlich die ganzen anderen Themen, über die ich geredet habe, Notfallkoffer und Prokura und diese ganzen Dinge. Ja. Aber am wichtigsten ist jetzt hier die vorausschauende Gestaltung von dem Gesellschaftsvertrag. Das ist das Entscheidende. Ja, und da geht es um die Fragen Beschlussfähigkeit, Vertretung und Mehrheitserfordernisse. Ja. Und wenn man sich hier mal ein Muster anschaut von einem Gesellschaftsvertrag, hier steht, eine Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 75% des Stammkapitals vertreten wird. Hatte ich gerade gesagt. Okay, jetzt ist die Frage, kann jetzt der Minderheitsgesellschafter alleine was tun oder nicht? Ich kann natürlich im Gesellschaftsvertrag vorsehen, dass der Gesellschafter auch vertreten wird. Vielleicht von jemand, der zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet ist. Das könnte sein Anwalt sein oder sein Steuerberater. Oder er könnte vertreten werden von seinem Ehegatten oder Kindern. Hier haben wir in der Vorlage, ist es halt so, dass jemand zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet, bevollmächtigt werden kann oder der Ehegatte. Da steht allerdings auch noch drin, muss Schriftform sein. Das heißt, die Bevollmächtigung ist ganz gut. Wenn die Vollmacht nicht vorliegt, habe ich trotzdem keine Möglichkeit abzustimmen. Und in dem Fall hier haben Sie halt eben sichergestellt, dass in der Gesellschafterversammlung auch Ihr eigener Wille als Mehrheitsgesellschafter zum Tragen kommt. Was genauso natürlich auch für Minderheitsgesellschaften gibt. Oder wenn Sie 5 Gesellschafter mit 20% haben. Sie stellen sicher, dass die Gesellschafterversammlung Entscheidungen treffen kann, dass Ihre Stimme berücksichtigt wird und dass da eben der Fortgang der Gesellschaft gesichert ist. Es gibt dann hier noch die Frage mit den Gesellschafterbeschlüssen. Ja, jetzt meistens ist das so, man weiß, wie man tippt, man setzt sich zusammen unter Verzicht auf Form- und Fristvorschriften, bespricht ein bisschen was, schreibt auf, okay, das ist geschlossen, fertig. Aber in solchen Dingen ist es halt immer nicht, ist es nicht so. Ja? Gesellschaftsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, das habe ich gerade schon gesagt, könnte ein Risiko sein. Okay, wenn ich eine Stimmrechtsvollmacht habe, dann ist das kein Problem. Es ist die Frage, will ich vielleicht eine qualifizierte Mehrheit für bestimmte Beschlüsse vorsehen? Dann ist die Frage halt, qualifizierte Mehrheit der anwesenden Stimmen oder qualifizierte Mehrheit aller Stimmen, die es nach dem Gesellschaftsvertrag gibt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. wenn der Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft dann nicht zur Verfügung steht. Das Quorum richtet sich aber nach allen Stimmen, dann kann der Minderheitsgesellschaft alleine nichts entscheiden. Ja. Und dann ist es halt eben auch oft so, außergewöhnliche Maßnahmen der Geschäftsführung, die werden in Familiengesellschaften oft an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden. Zum Beispiel, wenn ich langfristige Mietverträge eingehen will, wenn ich Mitarbeiter einstellen will, die über 100.000 Euro verdienen, wenn Prokura erteilt werden soll, wenn Darlehen aufgenommen werden sollen, die über eine bestimmte Summe hinausgehen, wenn Investitionsentscheidungen getroffen werden. Und da wird halt eben oft auch das Ganze an die Zustimmung der Gesellschaft der Versammlung geknüpft. Und jeder Geschäftsführer, der sich darüber hinwegsetzt, macht sich natürlich letztlich schadensersatzpflichtig. Ja? So. Und jetzt ist die Frage, qualifizierte Mehrheit von wie viel Prozent der abgegebenen oder der tatsächlich verfügbaren Stimmen. Das sind kleine Nuancen, die sie aber in dem Fall, wo es darum geht, wie es weitergehen soll, entscheidend werden. Ja. Auch bei der Bestellung und Abberufung von einem Geschäftsführer für die Feststellung des Jahres, ob das die Gewinnverwendung, das sind alles Punkte, da müssen Sie überlegen, wie stelle ich den Gesellschaftsvertrag auf und was mache ich? Ja. Was tue ich? Und wenn Sie die Weichen da gestellt haben, individuell, wie Ihnen das passt, dann kann da in der Regel auch die Krise gemeistert werden. Es gibt natürlich noch ein Thema, das ein bisschen schwierig, der Gesellschafter verstirbt oder der Gesellschaft der Geschäftsführer verstirbt. Mittlerweile ist es ja so, Gesellschafter ist nur derjenige, der beim Handelsregister in der Liste der Gesellschafter eingetragen ist. Und wenn Sie jemanden haben, der verstirbt, dann stellt sich natürlich auch die Frage vielleicht, wer ist denn Erbe? Wer erbt denn den Geschäftsanteil, wenn das überhaupt möglich ist? Wen kann ich denn einladen? Ja? So, und jetzt kennt sicherlich von Ihnen jeder irgendjemand oder Unternehmer, Familien, da wird erbittert gestritten darum, wer der Erbe geworden ist. Diese Streitigkeiten, die gehen meistens in die zweite Instanz noch. Und bis der Erbschein erteilt wird, kann es schon mal 3, 4 Jahre dauern. Also die Frage, was mache ich dann? Also es gibt keinen zweiten Geschäftsführer, es gibt auch niemanden, der jemanden vertreten kann, der verstorben ist. Selbst wenn der Ehegatte oder der zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Anwalt an der Gesellschafterversammlung auftreten kann. Es gibt ja keine Gesellschafter mehr, es weiß keiner, wer das ist. Es kann keiner eine Vollmacht haben von einem fiktiven Gesellschafter. Und hier sollten Sie sich mal zum Beispiel überlegen, aus so einer Nummer könnte man rauskommen, wenn man vielleicht parallel dazu sich mal Gedanken macht, Unternehmensnachfolge oder ich begeister meine Familie oder irgendeinen interessierten Dritten für die Gesellschaft. Ich übertrage schon mal an meine Tochter 3% meiner Geschäftsanteile an der GmbH. Dann hätte ich für den Fall, dass ich versterbe, die Möglichkeit, ihr eine Vollmacht zu erteilen und sie dann erstmal abstimmen zu lassen. Oder ich tue die Stimmrechtsverhältnisse so knüpfen, dass in dem Fall, dass einer verstirbt, dass das muss einstimmig entschieden werden und der Gesellschafter, der Zwerganteile hat, der kann dann eben alles blockieren. Das ist die Frage. Das sind die Themen, denen man sich stellen muss. Und die Frage muss man sich halt vorstellen, weil wenn Sie hinterher fragen, was können wir denn jetzt noch tun, dann kann ich auch nur in den Gesellschaftsvertrag reinschauen und kann sagen, die Möglichkeit besteht nicht. Und in vielen Fällen ist Einigkeit in der Gesellschaft, man kriegt das noch irgendwie zusammen hin. Aber das ist nicht immer so gegeben und erst wenn es kritisch wird, geht es um die Frage, wie kommt man miteinander klar und wie sind die Interessen letztendlich. Ja, Fazit von mir, eine zukunftssichere Gestaltung, die muss so aufgestellt sein, dass man rechtzeitig dran denkt, dass man schon bei einer Gestaltung von einem Gesellschaftsvertrag dran denkt, was kann alles passieren, wie stelle ich mich auf, dass man überlegt, wie stelle ich Geschäftsführer, sind die Einzelvertretungsberechtigt, Gesamtvertretungsberechtigt? Was passiert mit einer Prokura? und auch genauso bei Gesellschaften, was kann mir alles passieren. Und natürlich kann man Gesellschaftsverträge aus dem Internet runterladen, das geht mit allen möglichen, man kann sie alles aus dem Internet runterladen, aber die Frage ist die Anwendung, die konkret auf die eigenen Bedürfnisse. Und da ist es eben wichtig, hier die Regelung zu finden, die auf die eigene Firma passen. Ja, und ich habe es gerade eben schon erwähnt, mein Mitgesellschafter ist auch ausgefallen kurzfristig, da war nicht schlimm, der war dann am Telefon auch wieder erreichbar, eher kaum zu bremsen, aber trotz allem, ja. Das Ganze einholen und der Ulrich hat es auch gerade gesagt, da ist der Geschäftsführer mit Koma gefallen, war dann irgendwann wieder verfügbar, aber das sind die Themen, beschäftigen sich bitte damit und sprechen Sie offen miteinander. Und dann ist es so, die Krise tritt ein, Sie gucken in den Gesellschaftsvertrag, wissen, was geregelt ist und können diese Zeit schadlos und erfolgreich für die Gesellschaft überstehen. Das ist so ein paar Anregungen von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja.
Ja, lieber Herr Schliemann, vielen, vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen. Und wir haben auch gerade immer so ein bisschen auch im inneren Dialog darüber gesprochen auch. Und genau wie Sie es auch gesagt haben, ich will es nochmal unterstreichen, ja, es ist so ein Thema, ja, und dann jetzt auch noch nach der Mittagspause erst recht schwere Kost, ja, ist ja ganz klar, mit dem sich keiner so wirklich beschäftigen will. Ja. Also wir schieben es alle weit weg, ja, und also sagen alle, erstmal grundsätzlich, wir leben immer. Ja, uns kann nichts passieren. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre so viele Situationen bei Klienten von uns erlebt. Habe ich auch nochmal so zwei, drei, die mir nochmal bewusst geworden sind, genau an der Stelle, wo wir genau diese Situation hatten. Ja. Und entweder bei dem Geschäftsführer oder dem Inhaber, ja, was passiert ist, was keiner für möglich gehalten hätte. Oder weil aus seinem familiären Umfeld da was passiert ist. Dieses Thema hat so eine hohe Relevanz. Und wenn sich jeder nur auf seinen Einkaufszettel da draufschreibt, dass er das zu Hause bitte nochmal überprüft, ja, dass er bitte nochmal überlegt, wie sind Szenarien geregelt, wenn ich temporär ausfalle, wenn ich dauerhaft ausfalle, ja, was ist das? Ist das Unternehmen weiter handlungsfähig? Ja, wer kann da in Nachfolgekonstellation, wenn ich gar nicht mehr wiederkomme, wie geht's in der Firma weiter? Ja, weil letztendlich, es geht ja auch um ethischen Kodex, ja, immer ums Unternehmen, um die Mitarbeiter, um alles, was dranhängt. Ich sage nur, alle Beteiligten des EFQM-Modells, ja, die mit einem Unternehmen verbunden sind. Und es darf nicht der Ego-Trip sein des Unternehmers, ja, der meint, er kann alles auf sich münzen und ist Superman, ja, und es läuft auch für alle Zeiten ewig weiter. Also deswegen, wir haben es ja vorher besprochen, ja, war es mir so extrem wichtig. Ja, wir hatten ja letztes Jahr den Vortrag zum Thema Cybersicherheit. Ja, ich hoffe, dass da auch der eine oder andere seine Hausaufgaben umgesetzt hat. Das war ja letztes Jahr so das zentrale Thema, wo einer unserer Klienten, der Frank Sommerlatt, erzählt hat, was ihm da widerfahren ist. Und wir haben, Erich Schliemann und ich hatten im Vorfeld die Veranstaltung darüber gesprochen, weil ich da auch ein Thema hatte. Und deswegen war es mir so, so wichtig, ja, dass wir das heute hier mal mit auf die Tagesordnung ja draufnehmen. Und ich kann nur noch mal ganz, ganz alle, an alle appellieren, ja, ich werde jetzt mit meinen Klienten auch immer noch mal besprechen, ob das wirklich alles geregelt ist. Ja, also deswegen, ist meine Botschaft heute nochmal an der Stelle. Ich meine, wir reden über Kultur und über alles Mögliche, aber das Ding ist, daran kann es scheitern, wenn das nicht richtig geregelt ist.
Ja, vielen Dank, Herr Schmaler. Und Banken fragen ja auch immer wieder danach, wenn sie es geregelt haben, haben sie auch einen Pluspunkt bei der Bank, bei der Finanzierung. Dürfen Sie auch nicht vergessen, das ist ein weiterer Punkt. Ja, und wenn Sie jetzt am Samstag oder Sonntag mal Zeit haben, das Wetter ist so schlecht, ich sage immer mal zu den Mandanten, machen Sie mal Probesterben. Schreiben Sie sich mal weg aus dem Organigramm und gucken Sie, was passiert. Die andere Alternative ist, fahren Sie mal 4 Wochen nach Australien und gucken Sie mal, wie die Firma da aufgestellt ist. Vielleicht nicht so ganz extrem, vielleicht ist es doch leichter, sich damit zu beschäftigen. Aber das sind alles Momente, wo einem vieles bewusst wird. Und dann gibt es natürlich, dass dann nicht montags wieder wegzubringen im operativen Geschäft, sondern das anzugehen als Unternehmer und dann entsprechend umzusetzen.
Ja, dann, ich sage mal ganz, ganz vielen Dank an Erik Schliemann. Danke.
Ratgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.